die Predigt heute unter dem Wort aus Matthäus 7 stellen. Matthäus 7, Vers 13. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Meine Lieben, heute ist der dritte Advent und es ist Weihnachtsstimmung. Weihnachtsmärkte. Man riecht und den Duft von Lebkuchen und auf den Weihnachtsmärkten und man wird so allerlei verführt und ist so eine richtig tolle Stimmung. Und die erfahrenen Weihnachtsmärktebesucher, die sagen schon, da ist der bessere Weihnachtsmarkt und da ist noch mehr los und da ist es viel schöner. Und ach ja, und da gibt's Bratwurst und da gibt diese Leckerei und jene Leckerei. Und aber ich frage mich das, was hat das mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit dem Kommen Jesu zu tun, ihr Lieben? Das ist doch alles Schwachsinn, wenn wir das genau sehen. Das ist Vermarktung und das ist Verführung. Es hat nichts mit dem Kommen Jesu zu tun. Im Gegenteil, Advent heißt Ankunft, da besinnen wir uns auf etwas. Das, was das Alte Testament schon lange vorschattet. Das Kommen des Welterlösers. Fachleute sagen, das Alte Testament ist das Morgenrot. Und wenn wir ein Morgenrot sehen, dann sagen wir, oh, das wird aber ein schöner Tag. Und dann am Tag leuchtet die Sonne. Und das Alte Testament ist das Morgenrot, das den Kyrios, den Welterlöser, den, der aus des Vaters Schoß kommt, anvisiert. Und das ganze Alte Testament da ist davon voll. Lesen wir mal Jesaja. Ich will mal einige Verse vorlesen. Zum Beispiel Jesaja 11. Denn ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus den Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, sieben Geister, und der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das sind einige schöne Verse, die uns zeigen, da kommt eine ganz wichtige Person, der Christus, der kommt, um die Menschen zu erlösen. Ihr Lieben, wir brauchen Erlösung. Die Bibel zeigt uns ganz klar, wer wir sind. Wir sind tot in Sünden und Übertretungen. Da können wir uns noch so anstrengen und noch so eine schöne Stimmung aufbauen. Im Grunde unseres Herzens sind wir für Gott tot. Wir brauchen Erlösung. Und da ist einer, der hat sich bereit erklärt zu kommen. Ja, sagt er in den Schriften, ich bin bereit zu kommen. In der Rolle des Buches steht vor mir, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Lesen wir auch in Jesaja. Oder in zum Beispiel in Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen aus. Also wir wohnen in der Finsternis der Sünde und der Schuld und der Gottesferne. Und dieser Kyrios, der angekündigt wird, ist ein Kind. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Da ist einer, der hat Ahnung von Frieden, der redet nicht von Frieden, der bringt den Frieden, der ist der Friede. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Können wir viele Verse aus dem Alten Testament zitieren. Das ist Advent, Ankündigung. Das muss unsere Herzen erwärmen. Aber was wir heute so draußen sehen, das ist alles Geschäftigmacherei. Nicht? Die Welt möchte lieber einen, nicht keinen Kyrios, keinen Retter, sie möchte lieber einen Weihnachtsmann oder zumindest ein Christkind. Das geht auch noch. Aber keinen Herrn, der zur Nachfolge ruft, das will die Welt nicht. Nein, nein, das möchte man nicht. Auch in diesen Tagen werden wir auch erleben, dass schöne Predigten übertragen werden im Fernsehen mit kunstvollen Chören. Nicht? Die großen Kirchen sind zum Teil ja Konzertsäle geworden. Nicht? Konzertsäle, wo schöne Chöre auftreten. Aber das Wichtigste in der Kirche ist ja, die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Er ist der Heiland der Welt. Nur durch ihn haben wir Rettung. Alles andere, ihr Lieben, ist frommes Geschwätz. Ich sage das mal ganz offen, ist frommes Geschwätz. Das rettet doch nicht. Das ist was fürs Ego. Und die großen Kirchen, müssen wir sagen, da fällt nicht mehr das Wort Hölle und verloren gehen und Himmel. Die pflegen das Ego. Oh, du bist gut, du kannst immer zu Jesus kommen. Ja, so wie du bist und du kannst auch so bleiben, wie du bist. Ihr Lieben, wisst ihr, was das ist? Das ist wirklich dummes Geschwätz. Es deckt sich nicht mit der Bibel. Das ist Zeitgeist, Anpassung. Das ist Laodicea-Christentum. Im Gegensatz dazu ist die bibelgläubige Gemeinde, die tut, was im Worte Gottes steht. Das ist ganz wichtig. Denn die großen Organisationen, die sich Kirchen nennen, die verschweigen das Wichtigste. Stellt mal vor, ihr besichtigt ein Schiff, ihr macht eine große Seereise und man zeigt euch die Bar und das schöne Restaurant und die Küche. Ja, alles wunderschön auf dem Schiff, alles komfortabel. Ihr Lieben, wo sind denn die Rettungsboote? Wo sind denn die Rettungsinseln? Wo sind die Schwimmmästen? Ihr Lieben, das hat ja bei der Titanic überhaupt nichts genutzt, die ganzen tollen Restaurants, nicht? Zum Schluss ging es nur noch ums reine Überleben. Da hat man für ein Boot, für einen Platz im Rettungsboot 100 Millionen Dollar gezahlt. 100 Millionen Dollar für einen Platz im Rettungsboot. Das ist wichtig. Rettung, dass wir uns entscheiden, den rechten Weg in der Nachfolge zu gehen. Wir haben heute ein Problem. Wir haben so viele getaufte Heiden, um das mal nett zu formulieren. Der Durchschnittschrist, in Anführungsstriche, der braucht die Kirche dreimal im Leben. Bei der Taufe, bei der Trauung und bei der Beerdigung. Aber sonst nichts. Sonst hat man wenig zu sagen. Weil auch das Wort Gottes verkürzt wird. Wenn wir an Luther denken, was hat Luther gemacht? Luther hat die Kirche erstmal entrümpelt von dem ganzen Schrein, Marienschrein und Heiligenschrein und hat Bänke in die Kirchen gesetzt, damit die Leute sich hinsetzen und das Wort Gottes hören und darüber nachdenken und sich für Jesus entscheiden. Das hat Luther gemacht. Wisst ihr, das Allerwichtigste ist, dass wir an den Sohn Gottes glauben und dass wir unser Leben danach ausrichten. Es hat doch keinen Zweck, wenn ich sage, naja, ich bin Christ, ich zahle meine Kirchensteuer oder gehe in die Gemeinde und bin ein netter Mensch. Aber die übrigen 6 Tage bin ich der Alte. In den USA habe ich kürzlich gelesen, da gibt es unten im südlichen Baptistengürtel, im südlichen USA, gibt es Städte und Gemeinden, da sind 85% der Leute, nennen sich wiedergeborene Christen. Toll. Ach, die sind so richtig. Ha, wir Christen. Aber sind die auch anders? Aber da gibt's genauso viel Drogenfälle, genauso viel gewalttätige Männer. Und da gibt's genauso viel aufreizende Frauen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Ihr Lieben, die Bibel sagt, wir sollen diesen Dingen entfliehen. Strebet aber nach dem Guten. Lesen wir in den Philipperbrief. Nach dem Guten, nach dem Wahren. Lassen wir uns verändern durch das Wort Gottes. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 13, stellt euch Gott selbst zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Denn ihr wart ja tot und Jesus hat dich gerettet. Also stelle dein Leben
ihm zur Verfügung, damit Jesus durch dich wirken kann. Gerade jetzt zu Weihnachten haben wir gute Gelegenheit als Christen, die Botschaft weiterzugeben. Wir haben uns in der Gemeinde so dicke Kalender, so Andachtsbücher, kann man jeden Tag, ist ein Bibelvers, speziell für Ungläubige, nicht? Da ist eine kurze Botschaft und schöne Hinweise, sehr attraktiv. Also, können wir doch ein Büchlein nehmen, nett einpacken und dem Nachbarn schenken. Mit einer netten Geste. Frau Meier, frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen. Und hier ein kleines Büchlein, was jeden Tag einen Bibelspruch hat und eine ganz interessante kurze Predigt. Schauen Sie doch mal rein. Ihr Lieben, das ist wirkungsvoll. Und dann für die Leute beten. Also meine Frau und ich, wir haben eine ganze Reihe dieser Andachtsbücher mitgenommen und wir haben dafür gesorgt, dass bei uns in der Gemeinde die angeschafft werden, kostenlos, das bezahlen wir aus der Gemeindekasse. Und jeder soll in seiner Nachbarschaft, auch dem Postboten, dem Arzt, dem Zahnarzt, jedem, mit dem wir Kontakt haben, auch der jungen Frau eine Sparkasse. Also wir haben so viele Wirkungsmöglichkeiten. Wir sollten das nutzen. Gerade jetzt zu Weihnachten sind die Leute offen dafür. Wir sollen wirken. Paulus sagt in Römer 12, unser Leben sollen wir Gott als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellen. Dann führt er aus, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt ja im Klartext, wie es Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, der alte Mensch, der alte Hans-Jürgen, der ist ja tot. Aber Vorsicht, die Leiche kann schwimmen, ab und zu kommt er nach oben. Der muss im Tode gehalten werden, damit das neue Leben aus Gott, aus Christus, wirksam werden kann. Christen sollen leuchten, haben wir früher in der Sonntagsschule gesungen, in der dunklen Welt. Dafür ist die Gemeinde Jesu da. Nicht als frommes Klüppchen zu sitzen, sonntags schön und dann Kaffee trinken. Und nein, die Gemeinde geht hinaus. An den Wirkungsstätten, da, wo sie den Alltag erlebt, da lebt die Gemeinde als Christen, als Gesandte Jesu Christi. Christen sind die wahren Alternativen, nicht die Grünen und die Linken und wie sie alle heißen, die Sonderlinge. Nein, Christen sind die wahren Alternativen, denn sie sind von Christus berufen und auserwählt. Jetzt wollen wir tun als Christen, was Gott gefällt. Ja, was gefällt denn Gott? Das Alte Testament sagt zum Beispiel, Witwen und Waisen zu besuchen, Menschen in der Drangsal beizustehen oder unser Leben ganz bewusst unter seiner Herrschaft stellen und ihn fragen, Herr, was gefällt dir, als Christ alternativ zu leben? Jawohl, ich gebe mich zu erkennen, ich bin Christ. Und die Nachbarn neben uns, die wissen ganz genau, nicht? Wenn so 20 nach 9 ist, dann holt der Herr Arnold das Auto aus der Garage, dann ist wieder, die gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ja. Und die wissen auch davon. Flagge zeigen. Kommt keiner für ins Gefängnis. Können wir. Dürfen wir. Also, danach zu trachten, das zu tun, was Gott gefällt. Und da stellt an uns die Frage, was steht in deinem Leben an erster Stelle? Gesundheit, ne? Die Praxen waren noch nie so voll mit Leuten, die, ach, hier tut weh und da tut weh, ne? Naja, ein paar Pillen, es gibt für alles Pillen und für alles eine Salbe und für alles Mögliche. Aber ihr Lieben, die Praxen sind auch voll, weil die Menschen keine Hoffnung mehr haben, ne? Früher hatten die Menschen noch eine Hoffnung, ne? Da wussten sie, nach diesem jetzigen Leben, da kommt noch was. Aber jetzt, alles diesseits orientiert. Wir haben ja Geld, wir können uns alles kaufen. Ich kann mir den Chefarzt kaufen, nicht? Ich habe eine Versicherung abgeschlossen, nicht? Jesus sagt, wir können mit unseren Sorgen und mit dem, was wir haben, unserem Leben nicht eine Elle hinzufügen. Unser Leben ist in Gottes Hand. Also, als Kinder Gottes sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen. Das feiern wir auch gleich im Abendmahl. Nämlich, dass da einer ist, der hat sein Leben für dich am Kreuz dahingegeben. Der hat deine Schuld abgewaschen. Der hat deinen Platz am Kreuz eingenommen. Und dadurch, dass du deine Schuld ihm nennst und ihm bringst, so sagt die Schrift, bekommst du Vergebung und einen Platz in dem Himmel, bist du Himmelsbürger. Und deshalb fordert dieser Herr auch etwas Großes von dir, nämlich Nachfolge. Warum? Er hat ja alles gegeben. Der Sohn des Höchsten, der Schoßkind bei ihm war. Überlegen wir mal diesen Ausdruck im Alten Testament. Der Schoßkind bei ihm war. Von dem Johannes sagt, voller Gnade und Wahrheit. Wer Christus anschaut, der schaut Gott an. In ihm ist die ganze Fülle. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Und das stellt auch uns in einer Verpflichtung, nämlich so zu leben, wie es Gott gefällt. Und auch unter Christen gibt es dann so viel Querelen, unvergebene Schuld und Nachtragen. Ihr Lieben, das sollen wir doch alles unter das Kreuz legen. Herr Jesus, vergib mir. Meine Eigenart, mein Geiz, mein Nachtragen, das, was mich so... Ich kann manchmal nicht aus meiner Haut, sagen wir dann, nicht? Herr, vergib mir das. Dass ich danach trachte, das zu tun, was du möchtest. Wenn wir heute in die großen Kirchen schauen, dann muss ich sagen, dann sehen wir immer mehr Verwässerung des Evangeliums, nicht? Kürzlich habe ich gelesen im Ideaspektrum, da sagt der Bischof Marx und Wölkli, die reden dann die Moslems an mit ihren Brüdern und Schwestern im Glauben. Ich habe gedacht, ich höre es nicht richtig. Diesen Ausdruck verwendet Paulus für die Christen untereinander. Das sind, aber man kann zu den Feinden Christi doch nicht sagen, meine Brüder und Schwestern im Glauben. Und kürzlich waren sie auf dem Tempelberg, Marx und Bedford Strom von der EKD, und da wurde ein Foto gemacht und da hat man etwas vermisst. Da haben die ihr großes Bischofskreuz, was sie immer stolz tragen im Gottesdienst, haben sie abgelegt. Auf Wunsch der Muslime. Das Kreuz ist also ein Ärgernis. Ihr Lieben, wenn man das dann liest, sie haben das Kreuz abgelegt auf dem Tempelberg. Jesus ging nach Jerusalem und nahm sein Kreuz auf sich. Und die legen das Kreuz ab, um kein Anstoß zu sein. Was sagt Paulus? Und wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich nicht Christi Knecht. Ich will dem Menschen nicht gefallen, ich will Gott gefallen. Und die Muslime werten das als Unterwerfung. Seht ihr? Sie legen das Kreuz an die Seite. Das Kreuz ist ein Zeichen, ja, dem widersprochen wird, sagt schon das Neue Testament. Ich sah kürzlich mal, okay, schon etwas länger her, eine Reportage von einer Frau in Kairo, die trug stolz ihr Kreuz sichtbar in den Einkaufspassagen. Und der Reporter hat gefragt, oh, Sie tragen das hier, einem muslimischen Land in Kairo? Ja, sagt sie, bin ich stolz drauf. Ja, feindet man sie nicht deswegen. Ah, nein, sagt sie, hier in der Stadt wohl nicht, aber es kommen mir doch viele Leute entgegen, die spucken vor mir auf dem Boden. Als Zeichen der Verachtung. Aber sagt sie, das ertrage ich gern. Ja, für das Kreuz, für das sichtbare Zeichen der Erlösung. Ihr Lieben, da kann man das Kreuz nicht einfach ablegen. Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich nicht Christi Knecht. Wir müssen Acht geben. Wir leben in der Endzeit, Laodicea-Zeit. Was war Kennzeichen von Laodicea? Das war eine Gemeinde, in Offenbarung 3, die von sich sagte, ich bin reich, ich habe alles. Und was sagt Jesus zu ihr, zu der Gemeinde in Laodicea? Du bist arm, jämmerlich, blind und bloß, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Du bist weder heiß noch kalt. Und weil du weder heiß noch kalt bist, sondern lau bist, werde ich dich aus meinem Munde speien. Ihr Lieben, das ist die Sprache des Sohnes Gottes. Heute wird man so, wenn man die Gottesdienste übertragen wird, immer so ein schöner, netter Jesus gezeichnet. Ach ja, der Jesus und Gott ist ja so groß und nett und schön und erfüllt alle unsere Wünsche, nicht? Das Gottesbild stimmt so nicht. Jesus sagt zum Beispiel, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Starker Tobak. Oder in der Nachfolge. Da kommt einer und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Schön, sagt Jesus, dann komm. Erlaube mir zuvor, meinen Vater zu beerdigen, der ist gestorben. Nicht? Und in der jüdischen Tradition ist das ganz wichtig. Nicht? Also Vater, Familie. Nicht? Was sagt Jesus? Naja, geh mal hin, wir haben ja Zeit. Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, die sind schon tot. Die Lebenden, komm du und folge mir nach. Ihr Lieben, das sind ganz andere Worte. Die stellen uns vor einer Entscheidung. Folgst du Jesus nach? Bist du ein lebendiges Werkzeug seiner Gnade? Bist du einer, den Gott gebrauchen kann? Der alternativ lebt nach seinem Wort. Es ist nicht schwer. Den begleitet Jesus auch und er stärkt ihn, ermutigt ihn. Ihr Lieben, Gott ist immer mit dir. Jesus ist mit dir. Er hat dich teuer erkauft. Er leitet und führt dich und stärkt dich. Das ist wichtig. Jesus fordert hier auf, die Jünger auf, geht ein durch die enge Pforte. Das ist der breite Weg, eine Aufnahme von der Fennmeile. Das ist die enge Pforte. Die enge Pforte ist nicht sehr attraktiv, da sind keine Kapellen vor und es ist beschwerlich, bis man da oben erstmal ist. Und dann kann man nur einzeln durch die Pforte eintreten. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. In Lukas sagt er etwas anderes. Ringet danach, durch die Pforte einzugehen. Wisst ihr, was Ringen ist? Das ist Kampf. Das kostet Kraft. Das ist nicht einfach. Und mit wem sollen wir ringen? Zunächst mal mit mir selber. Mit dem alten Ego. Mit dem alten Menschen. Mit dem alten Menschen der Sünder, die Leiche, die immer wieder hochkommt, die eigentlich tot ist. Immer wieder hochkommt. Mit dem müssen wir ringen. Ringet danach. Ist nicht einfach. Die Welt ist ja voller Verführung, voller Verlockung. Wir werden ja abgelenkt von morgens bis abends. Fernsehen und Smartphone und was wir nicht alles haben. So viel Tingeltangel. Und ruckzuck ist unser Leben um. Und dann stehen wir mit leeren Händen vor Jesus.
Geht ein durch die enge Pforte. Breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die ihn gehen. Oh, der breite Weg, ihr Lieben, der ist voller Events. Da ist immer was los. Schicke Leute, nette Mode, lecker Essen. Und es gibt so viel Verführung. So viel das ist ja alles nicht falsch. Nein. Jemand sagte mal, der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Mit vor lauter Nettigkeiten. Nein. Aber das sind alles falsche Wege. Nur dieser Weg mit Jesus führt ans Ziel. Jesus fordert viel und er hat alles gegeben für dich. Das ist das Schöne. Und interessant ist auch zu sehen, Gott baut seine Gemeinde mit Menschen, so wie du es bist. So wie du es bist. Keine Perfekten. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, es sind nicht viel Kluge, nicht viel Weise, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt. So Menschen wie mich, ich bin ein törichter Mensch. Ich habe kein Abitur, ich habe nicht promoviert, bin ein ganz einfacher Mensch. Und so bist du auch ein einfacher Mensch. Mit solchen Menschen baut Gott seine Gemeinde. Nicht durch Heere oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Da baut er seine Gemeinde, damit sich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Also durch die enge Pforte, denn weit ist der Weg, der zum Verderben führt und viele sind es, die ihn finden, die ihn gehen. Ihr Lieben, wir leben auch im Zeitalter der falschen Propheten. Wenn wir im Alten Testament mal sehen, die falschen Propheten, die waren immer in der Minderheit. Nicht? Bei Ahas war das ja ein Prophet des Herrn, Micha, und Ahab hatte 400 eigene Propheten, die haben ihm immer gesagt, was er hören wollte. Ob er Krieg führen wollte? Ja, natürlich, du bist ja groß, nicht? Nur die Herrschenden haben gerne so Leute um sich, die ihnen nach dem Mund reden. Aber da war ein Prophet des Herrn, der hat gesagt, nein, ziehe nicht dahin. Und auch alle anderen Propheten, Jeremia, waren einsame Rufer. Und wenn du Jesus bekennst, musst du auch damit rechnen, du bist ein einsamer Rufer in dieser Welt. Da pflichten dir nicht viele bei. Nee. Aber Jesus steht dir bei. Er ist der Herr. Und die Schrift sagt, ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und diesem gewaltigen Gott
dürfen wir uns anvertrauen.
Ich fasse noch mal zusammen.
Bitte entscheide dich für den schmalen Weg des Glaubens. Dieser schmale Weg Jesus nach führt zum Leben, zum ewigen Leben. Paulus sagt, 1. Korinther 15, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, habe ich hier oft schon zitiert, nicht? Ist in unserem Sprachgebrauch eingegangen, Gott sei Dank. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit Jesus sind wir Sieger. Er hat den Sieg errungen und macht dich und mich zu seinen Kindern. Zweitens, hören wir nicht auf die falschen Propheten, auf die, die den breiten Weg gehen, der Anpassung des Zeitgeistes, die Jesus ausklammern, die immer nur schönreden. Ihr Lieben, dann lieber eine unbequeme Predigt, aber die auf das Wesentliche hinweist, auf Jesus hinweist, den Retterheiland. Nur durch ihn haben wir Leben und das in Ewigkeit. Das wünsche meine Frau und ich euch von Herzen, dass ihr das festhaltet, auch im neuen Jahr. Paulus sagt in 2. Timotheus, an Timotheus, seinem geliebten Kind, schreibt er, halte fest das Bild gesunder Worte. Haltet ihr fest das Bild gesunder Worte, das Evangelium von Jesus Christus. Amen.